Es gab einmal vor vielen Jahren, ich glaube, es ist sogar Ende der 80er gewesen, da gab es eine Begebenheit, wo ein Mann Gottes, der heute sehr, sehr stark gebraucht wird, dem Gott einen großen Einfluss gegeben hat, der damals aber völlig unbekannt war, Mike Bickle, hat eine Begegnung gehabt mit dem Herrn. Und auf eine sehr dramatische Art und Weise hat der Herr gesprochen, er wird das Verständnis und den Ausdruck von Christsein in einer Generation komplett verändern. Das Verständnis und den Ausdruck, also wie das gelebt wird, wie das ausgedrückt wird, von Christsein komplett verändern. Und wenn man anschaut, was seit dieser Zeit passiert ist, dann versteht man, dass wir mittendrin sind in diesem Prozess. Das ganze Verständnis, was ist Gemeinde, wofür gibt's uns überhaupt, was machen wir überhaupt, was sollen wir machen und worum geht es und so weiter, das ist in einem Umbruch. Wir sind noch lange nicht da, wo wir sein sollen, wo wir sein werden, aber dank sei Gott, wir sind nicht mehr da, wo wir gestern waren. Halleluja. Und diese Serie soll, diese kleine Serie hier über die Vorbereitung der Priesterschaft ein bisschen Input geben, ein bisschen Klarheit geben oder Motivation geben und auch Bestätigung geben für das, was Gott betont und wie der Geist Gottes führt. Und je mehr wir uns mit Gottes Wort über diese Thematik beschäftigen, umso fester wird auch unsere Identität. Ich habe das irgendwo mal gelesen, dass sogar in der Wirtschaft dieses Prinzip gilt, je mehr eine Belegschaft einer Firma oder irgendeiner Wirtschaftsorganisation begreift, jeder Einzelne begreift, wofür gibt es diese Gemeinschaft, was will die, was ist ihr Produkt, was ist ihr Ziel, je mehr jeder Einzelne, bis hin zum Pförtner, jeder Einzelne versteht, worum geht es bei dem ganzen Ding überhaupt? Umso effektiver kann diese Firma arbeiten. Und ich denke, dass es noch viel mehr im Reich Gottes ist. Es ist so viel Verlust an Kraft und an Geld und an Zeit wegen Mangel an Identität und wegen selbstgesuchter Schwerpunkte und selbstgesuchter Aktivitäten, die alle gut gemeint sind, aber nicht geboren sind von Gott und deswegen auch nicht seinen Stempel haben und seine Beglaubigung haben. Und die Gemeinde ist in einem Prozess der Veränderung und die Veränderung wird dadurch beschleunigt, dass wir begreifen, was will Gott mit der Gemeinde? Wofür gibt's überhaupt Gemeinde? Was ist Gemeinde? Was ist ihr Auftrag? Und darüber habe ich gestern ein bisschen gesprochen und möchte dort heute einfach weitergehen. Lass uns noch einmal zu Jesaja 56 gehen. Und da haben wir diese wunderbare Beschreibung, diese Definition, worum geht's überhaupt? Vers 6. Und die Söhne der Fremde, also die, die nicht zum ursprünglichen Volk Gottes gehört haben, das sind wir. Die Söhne der Fremde, die sich dem Herrn angeschlossen haben, um ihm zu dienen, dem Namen des Herrn zu lieben, ihm zu Knechten zu sein. Halleluja. Das ist die Aufgabe, das ist, wie Gott uns sieht, das ist unsere Berufung. Und die müssen wir immer wieder hören und neu festmachen. Wir haben uns ihm angeschlossen, um ihm zu dienen, um seinen Namen zu lieben, um ihm zu Knechten zu sein. Und in Vers 4 kommt noch etwas sehr Wunderbares und Wichtiges hinzu. Dort ist von Menschen die Rede, die meine Sabbate, Vers 4, die meine Sabbate bewahren und das erwählen, woran ich gefallen habe. Das erwählen, woran ich gefallen habe. Lange bevor sie erfüllt sind vom Geist Gottes und motiviert werden und getrieben werden und angeschoben werden, in den Bahnen Gottes zu sein. Lange vorher haben sie eine Entscheidung getroffen. und diese Entscheidung festgemacht. Sie haben gewählt. Diese Leute werden nicht motiviert von Gefühle, von schönen Meetings, von guten Veranstaltungen, von netter Atmosphäre. Diese Leute haben verstanden, was Gott will, und sie haben es gewählt. Sie haben eine Entscheidung getroffen. Und das ist die Grundlage und das ist die Voraussetzung, die es Gott möglich macht, diese Entscheidung dann zu unterfüttern, zu stärken, zu füllen mit seinem Eifer, mit seinem Geist. Aber es beginnt mit Entscheidung. Mit einer Wahl, die sie treffen und sagen, wir finden heraus, was ihm gefällt, was er mag, was ihm wichtig ist. Und das wählen wir, weil er uns wichtig ist. Deswegen muss uns wichtig sein, was ihm wichtig ist. Und wir wählen das einfach. Egal, ob wir aus dem Gefühl sagen, ja, ist uns eigentlich nicht so wichtig. Spielt keine Rolle. Wir entscheiden einfach. Er ist Gott. Er ist unser Alles. Wir gehören ihm. Es ist ihm wichtig. Und darum soll es und muss es und wird es uns auch wichtig sein. Es beginnt mit einer Wahl. Ohne irgendeine Unterstützung von Gefühle, von Begeisterung oder irgendetwas. Einfach eine Entscheidung. Und bei dieser Entscheidung bleiben wir vor ihm. Und damit kommt eine neue Tiefe der Verbindung, eine neue Dimension, eine neue Nähe. Und ihm ist dann möglich, in unserem tiefsten Innern einfach das hervorzubringen, auch in der Ebene des Gefühls, in unserem Innersten, dass wir wissen, jawohl, das wollen wir, das ist uns wirklich wichtig. Wie ein Mann Gottes einmal gesagt hat, wir ändern unseren Sinn und er ändert unser Herz. Wir ändern unseren Sinn und er ändert unser Herz. Und heute Abend möchte ich sprechen über zwei Dinge, die dem Herrn wichtig sind, oder zwei Ziele, die er hat in dieser Zeit. Eigentlich, woran er am meisten gefallen hat, ist seine Herrlichkeit. Und das heißt nicht, dass Gott selbst verliebt ist, sondern es gibt nichts Größeres, es gibt nichts Schöneres, es gibt nichts Beeindruckendes, es gibt nichts Wunderbares als seine Herrlichkeit. Und er hat das Ziel, diese Herrlichkeit bekannt zu machen und Menschen daran gesund zu machen, im Anblick und im Genießen. Es gab einmal einen ganz arroganten und hässlichen und teuflischen Spruch vor über 60 Jahren, am deutschen Wesen soll die Welt genesen. Wie überheblich, wie bösartig, wie satanisch. Aber die Wahrheit ist, an Christi Wesen soll die Welt genesen. An seinem Wesen kommt wieder, oder durch sein Wesen, durch die Berührung mit seinem Wesen, kommt Heilung und kommt Wiederherstellung und kommt alles, was der Feind zerstört hat, wieder ins Lot hinein. So, Gott will die Herrlichkeit seines Sohnes offenbar machen. Er will seinen Sohn rehabilitieren. Und allen Lügenmäulern, die über ihn gelogen haben, allen Philosophen und voran allen Theologen für immer den Mund stopfen und bekannt machen, wie einzigartig und wie wunderbar und wie wahr und absolut wahrhaftig sein Sohn ist. Gott wird seinen Sohn, über den so viel gelogen wird und so viel dummes Zeug geredet wird, er wird ihn zu Ehren bringen, er wird ihn rehabilitieren. Das ist Gottes Eifer und das wird geschehen. Das wird geschehen. Und um das zu erreichen, hat er zwei Ziele, die davor erreicht werden müssen und die erreicht werden. Und die sind für uns wichtig zu verstehen und was das mit uns zu tun hat als Einzelperson und auch als Gemeinde. Und das ist einmal die Wiederherstellung der Gemeinde nach dem ursprünglichen Plan Gottes. Die Wiederherstellung der Gemeinde. Bevor Jesus wiederkommt, wird die Gemeinde wiederhergestellt werden. Nach der Ordnung und der Schönheit und der Klarheit und der Herrlichkeit, wie sie im Worte Gottes, in Apostelgeschichte oder schon in den Reden von Jesus, dann in Apostelgeschichte und in den Briefen beschrieben ist. Lass uns einmal zu Lukas gehen, Kapitel 3. Und dort heißt es von Jesus. Oh, Quatsch, nicht Lukas, sorry. Apostelgeschichte. Komm, wir lesen mal ab Vers 19, aber worauf ich dann hinaus will, ist der letzte Vers, den ich lesen werde. So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung kommen vom Angesicht des Herrn und er den euch vorausbestimmten Jesus Christus sende. Den muss freilich der Himmel aufnehmen, bis zu den Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge, von denen Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten von jeher geredet hat. Jesus bleibt im Himmel, er muss im Himmel bleiben, bis zu den Zeiten der Wiederherstellung. Wenn die erfüllt sind, wenn alles wiederhergestellt ist nach dem Plan und nach der Ordnung Gottes, so wie er sich das gedacht hat und wie er auch begonnen hat, dann wird Jesus wiederkommen, vorher nicht. Viele Leute glauben, ja, vielleicht kommt er heute Abend und versuchen dann die Leute irgendwie zu motivieren, bist du bereit? Ja. Und wir sollen bereit sein, aber Jesus wird nicht heute Abend kommen, er wird auch nicht morgen Abend kommen, aber er wird bald kommen. Aber bevor Jesus kommt, müssen einige Dinge passieren, und die Schrift redet davon, bevor die nicht passiert sind. Und eins der wesentlichen Dinge ist die Wiederherstellung der Gemeinde. In Gottes Ordnung, in Gottes Plan hinein. Und dann wird Jesus wiederkommen. Psalm 102, Vers 14. Du wirst aufstehen, wirst dich Zions erbarmen, denn es ist Zeit, ihn zu begnadigen. Denn gekommen ist die bestimmte Zeit. Denn deine Knechte haben Gefallen an seinen Steinen. Sie haben Mitleid mit seinem Schutt. Die Nationen werden den Namen des Herrn fürchten, alle Könige der Erde, deine Herrlichkeit. Denn der Herr wird Zion aufbauen, er wird erscheinen in seiner Herrlichkeit. Er wird sich wenden zum Gebet der Verlassenen, ihr Gebet wird er nicht verachten. Dies sei aufgeschrieben für die künftige Generation, und ein neu geschaffenes Volk soll den Herrn oder Jahwe loben. Ein neu geschaffenes Volk. Und dieses neu geschaffene Volk, das sind wir, die Teilhaber des neuen Bundes. Und Gott ist dabei, ein Werk der Wiederherstellung zu tun. Und das Ziel ist, die Gemeinde aufzubauen, um dann selber buchstäblich Wohnung zu nehmen in der Gemeinde. Paulus sagt, ein geistliches Haus, eine Wohnung für Gott. Das ist die Gemeinde, eine Wohnung für Gott. Und wenn er dann wohnt in der Gemeinde, dann wird er, wie das Psalm 110 sagt, das Zepter seiner Macht ausstrecken. Aus der Gemeinde, über die Nationen, und man wird gebieten und wird herrschen und wird regieren und wird krumme Dinge gerade machen und dunkle Dinge Licht machen. Halleluja, Halleluja. Du wirst aufstehen, die Zeit ist gekommen. Deine Knechte haben Gefallen an seinen Steinen. Sie haben Mitleid mit seinem Schutt. Wir sehen hier, das setzt voraus, das herrliche Bauwerk Gottes, Zion, das Volk Gottes ist in Trümmer. Aber die Knechte verachten diese Trümmer nicht, sie haben Mitleid, sie haben Erbarmen und sie sagen, Gott ist imstande, diesen Schutt zusammenzubringen und daraus wieder etwas zu machen. Gott ist fähig und Gott ist willig, Gott ist noch nicht am Ende mit uns. Das ist ihre Gewissheit, sie kennen die Hingabe und die Liebe Gottes zu seinem Volk und sie wissen, der Plan, auch wenn alles in Schutt und Trümmer liegt, dieser Plan ist nicht aufgegeben worden, dieser Plan ist nicht abgegeben. Geschrieben, sondern Gott wird kommen und er wird Wunder tun. Und so wie er Tote auferwecken kann, so wie er Lahme wieder springen lassen kann, so kann er auch die Gemeinde wieder fit machen und zur Herrlichkeit führen. Er kann und er will und er wird. Halleluja, Halleluja. Oh, Halleluja, Halleluja. Das ist eins der wesentlichen Ziele, die Gott erreichen muss und erreichen wird, bevor Jesus wiederkommt. Weil Jesus kommt zu einer herrlichen Braut, zu einer Brautgemeinde, die sich bereitet hat, die ihn erwartet, die mit ihm eins ist, die seinen Herzschlag kennt und die nur von dieser Sehnsucht motiviert wird. Komm, Herr Jesus, komm. Das wirkt der Heilige Geist. Das hat erst angefangen. Und dieser Schrei nach der Wiederkunft Jesu ist fast noch nicht zu hören. Aber er wird lauter und lauter und lauter werden. Der Heilige Geist wird in die Kinder Gottes eine Sehnsucht wecken. Er wird ihnen die Augen auftun über die Zeichen der Zeit. Und sie verstehen die Dinge, die sie in den Nachrichten sehen. Sie verstehen die Dinge, die sie lesen im Internet. Sie verstehen, was wirklich die Stunde geschlagen hat. Und sie verstehen, Jesus kommt wieder. Und wir werden uns bereit machen. Und wir lassen alles hinter uns, was uns behindert und was uns aufhält. Und wir kommen hinein in den Plan Gottes. Und wir legen alles ab, von wem, was uns lieb und teuer war, was wir aber im Lichte Gottes erkennen als nicht von Gott. Gut gemeintes Gerümpel übernommen von den Vätern, aber nicht von Gott geboren und nicht mehr tauglich für diese Zeit. Es hat damals für eine Weile funktioniert, aber jetzt braucht es etwas Neues. Jetzt braucht es etwas Klares, etwas Reineres, etwas Echteres, etwas, was wirklich vom Himmel geboren ist. Denn nur das, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Was von dieser Welt kommt, wo man Weisheit und Ideen und Prinzipien und Programme und Aktivitäten und Dinge von dieser Welt nimmt und versucht, damit das Reich Gottes zu bauen, das hat keinen Bestand. Es kann nicht funktionieren, weil wir können nicht die Welt mit der Welt überwinden. Das ist absolut undenkbar und unmöglich. Es muss von Gott kommen, es muss von oben kommen. Dann hat es eine Qualität, gegen die der Teufel nichts tun kann, die der Teufel nicht stoppen und behindern oder einfangen oder abbiegen oder kaufen oder verfälschen kann, weil es das Original ist und weil es heilig ist und weil es die Finger daran verbrennen würde, wenn er es nur antasten würde und versucht, es irgendwie umzubiegen. Halleluja, Jesus hat gesagt, er baut eine Gemeinde und die Pforten der Hölle werden nicht standhalten können. Jesus hat gesagt, die Gemeinde wird diese Qualität haben. Wir sind weit davon entfernt, aber das ist das Ziel. Und dieses Ziel müssen wir vor Augen haben, an dieses Ziel müssen wir glauben, diesem Ziel geben wir uns hin und sagen, was hat das mit mir heute zu tun? Was bedeutet das für mich? Was bedeutet das für meine Gemeinde? Und wie können wir jetzt aktiv mitarbeiten an diesem Programm und an diesen Plänen? Wie können wir unseren Platz einnehmen, um Gott nicht länger zu behindern und aufzuhalten, sondern um ihm jetzt Raum zu geben, sein Werk zu tun? Das ist die große Frage, die wir alle fragen müssen, und nicht nur einmal, sondern immer wieder. Und wer fragt, kriegt Antworten. Halleluja. Halleluja. Wer nicht fragt, bleibt dumm, sagt die Sesamstraße. Und das ist wahr. Und wir fragen. Und Jakobus sagt, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Aber wir bitten. Und wir sagen, Gott, gib uns Weisheit für unsere Zeit. Öffne uns die Augen. Lass uns verstehen, wo wir stehen. Lass uns verstehen, was die Stunde geschlagen hat, dass wir aufwachen und dass wir unseren Platz einnehmen. Halleluja, halleluja. Und da ist etwas Zweites, was ich gestern auch schon ein bisschen erwähnt habe, was auch zu den großen endzeitlichen Zielen Gottes gehört. Und diese beiden Dinge gehen zusammen. Wenn das eine nicht kommt, kann das andere nicht kommen. Das eine ist die Wiederherstellung der Gemeinde zu Gottes Ordnung, zu Gottes Wegen, zu Gottes Art und Weise und damit auch zu Gottes Segen. Gottes Segen wird am meisten gefunden in seinen Wegen. Und wir werden die Weisheit Ägyptens verlassen und in die Weisheit Gottes hineinkommen. Und da kann Gott so viel segnen, was er bis jetzt nicht konnte. Halleluja. Und dass diese wiederhergestellte Gemeinde dann, die wird dann ein Instrument sein, ein Werkzeug sein in der Hand Gottes, um das Evangelium auf dem ganzen Globus zu verbreiten. Matthäus 24, 14, dies Evangelium des Reiches wird verkündigt werden, alle Nationen in der ganzen Welt zu einem Zeugnis. Und dann wird das Ende kommen. Halleluja. Wann wird das Ende kommen? Das Ende von Schrecken, von Finsternis, von Gewalt und von Bosheit. Das Ende wird kommen, wenn das Evangelium allen Völkern verkündigt ist. Vorher kann und wird das Ende Satans, seiner Regentschaft auf dieser Erde nicht kommen. Es wird vorher nicht kommen. Und deswegen braucht es die wiederhergestellte Gemeinde, die in Harmonie ist mit Gott, die nicht sich irgendwelche netten Programme ausdenkt, sondern die sich führen und leiten und lenken lässt vom Heiligen Geist und die Manpower und Finanzen und Gebet da investiert, wo Gott möchte, dass es investiert wird. Nicht in ihre eigene Weisheit und nicht in ihre eigenen Ideen und netten Pläne, in die sie immer noch verliebt ist, sondern sie wird ihre Augen aufheben und sagen, Gott, erlöse uns von unseren Plänen, erlöse uns von unserer Weisheit, erlöse uns von unseren Dingen und hilf uns, in das hineinzukommen, was du hast. Halleluja, Halleluja. Dann wird das Ende kommen. Offenbarung, Kapitel 11. Wie sieht das Ende aus? Das Ende ist ja der Anfang. Wie sieht es aus? Halleluja. Hör mal, was das Wort Gottes sagt. Was passiert bei der siebten Posaune? Nirgendwo vor in Offenbarung findest du diese Formulierung. Das Reich der Welt. Oh, fangen wir vorne an. Und der siebte Engel posaunte und es geschahen laute Stimmen im Himmel, die sprachen, das Reich der Welt ist unseres Herrn und seines Christus geworden und er wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die 24 Ältesten, die vor Gott auf ihren Thronen sitzen, fielen auf ihren Angesichter und beteten Gott an. Und sie sprachen, wir danken dir, Herr Gott Allmächtiger, der ist und der war, dass du deine große Macht ergriffen und deine Herrschaft angetreten hast. Wann tritt Christus seine Herrschaft an? Bei der siebten Posaune. Christus hat alle Macht. Seit Ostern sagt er, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Aber er hat diese Macht noch, diese Herrschaft noch nicht angetreten. Nicht, weil auf seiner Seite Hindernisse wären oder weil er nicht könnte oder noch ein bisschen üben müsste oder so etwas, sondern weil es die Erfüllung des ganzen Planes Gottes bedarf. Und das ist die Wiederherstellung der Gemeinde und das ist die große Ernte. Die große Ernte, die vor diesem Tag, vor der siebten Posaune eingebracht wird. Eine weltweite Ernte von Menschen aus allen Stämmen, aus allen Sprachen. Die in dieser letzten Zeit, in dieser schlimmsten Zeit der Menschheit errettet wird. Du kannst die Prophetie darüber lesen. In Offenbarung Kapitel 7 werden wir jetzt nicht aufschlagen, aber Johannes hat sie gesehen. Und das ist die Erfüllung oder das ist das praktische Resultat von Matthäus 24, 14. Das Evangelium des Reiches Gottes in der ganzen Welt. Und dann das Ergebnis Offenbarung 7, die große Ernte. Eine riesige Zahl von Menschen, die errettet werden in den letzten Jahren, bevor Jesus wiederkommt, durch die Gemeinde. Du hast vielleicht schon gehört, es gibt Leute, die glauben, die Gemeinde wird entrückt vor den sieben Jahren der Trübsal, ja, und mit ihnen zusammen gleich der Heilige Geist. Frage, wie kann dann die Ernte eingebracht werden? Wer kann sich ohne den Heiligen Geist überhaupt bekehren? Wie soll das möglich sein? Wenn der Heilige Geist von diesem Planeten genommen wird, nicht einer ist imstande, sich zu bekehren. Nicht einer. Und es braucht den Heiligen Geist und es braucht die Erntearbeiter. Und das ist die Gemeinde. Und die wird hier sein und die wird überwinden und sie wird stark sein. Sie wird nicht jammern und sagen, oh, es ist alles schrecklich, hier, hol uns hier raus. Sondern sie wird sagen, Jesus, komm du hier rein und mach dem ganzen Theater ein Ende. Und richte deine Herrschaft auf und schmeiß den Teufel runter von diesem Planeten. Und wirf den Antichrist und den Propheten in das Feuer, wo sie hingehören. Halleluja, Halleluja. Halleluja. Das sind die beiden großen Ziele, die Gott verfolgt. Und wenn er diese Ziele erreicht, dann kommt Jesus. Und wenn alles vollendet ist, der ganze Ratschluss Gottes, dann lesen wir ganz am Ende in dem wunderbaren Buch. Offenbarung 21. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der, welcher auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Halleluja. Das ist die Hoffnung derer, die wirklich ihr Herz dem Herrn gegeben haben. Dieser Tag wird kommen, wo diese Prophetie sich erfüllt. Und er sagt hier mit aller Autorität, und da ist bestimmt eine große heilige Ernsthaftigkeit in seinem Gesicht gewesen, schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Halleluja, wir können darauf rechnen. Das ist die Hoffnung der Christen. Eine neue Himmel, neue Erde, in welcher Gerechtigkeit wohnt. Das wird kommen. Und die Gemeinde spielt die entscheidende Rolle in diesem Plan. Die Gemeinde wird verändert, wird aufgebaut, lernt mit Gott zu kooperieren und sie nimmt ihren Platz ein. Und sie bekommt die Qualitäten an Klarheit, an Reinheit, an Echtheit, an Freiheit von irgendwelchen fremden Einflüssen und Dingen, die nicht zu ihr gehören. Und sie wird in Übereinstimmung mit Gott, mit Gottes Weisheit und Gottes Kraft demonstrieren, dass er ein herrlicher, gerechter Gott ist. Und das wird dann nicht nur die Gemeinde glauben, sondern das wird so glaubhaft sein und vom Himmel so beglaubigt sein, dass viele, viele Menschen in der Welt das glauben werden. So wird es sein. Halleluja. So wollen wir uns dem ersten Aspekt der Wiederherstellung ein bisschen näher zuwenden. Wie geschieht das jetzt? Wie wird dieser Prozess der Wiederherstellung weitergehen? Jesaja 62. Und hier sagt Gott selbst, zieh uns wegen, erster Vers, Jesaja 62, zieh uns wegen, will ich nicht schweigen, und Jerusalems wegen will ich nicht ruhen, bis seine Gerechtigkeit hervorbricht wie Lichtglanz und sein Heil wie eine Fackel brennt. Und die Nationen werden deine Gerechtigkeit sehen und alle Könige deine Herrlichkeit. Und du wirst mit einem neuen Namen genannt werden, den der Mund des Herrn bestimmen wird. Und du wirst eine prachtvolle Krone sein in der Hand des Herrn, ein königliches Diadem in der Hand deines Gottes. Nicht länger wird man Entlassene zu dir sagen und zu deinem Land wird man nicht mehr öde sagen. Sondern man wird dich nennen, mein Gefallen an ihr und dein Land verheiratet. Und der Herr wird Gefallen an dir haben und das Land wird verheiratet sein. Denn wie der junge Mann die Jungfrau heiratet, so werden deine Söhne dich heiraten. Und wie der Bräutigam sich an der Braut freut, so wird dein Gott sich an dir freuen. Der entscheidende Punkt ist im ersten Vers, diese Hingabe, diese Entschiedenheit. Gott hat ein Ziel und er wird nicht schweigen und er wird nicht ruhen, bis er dieses Ziel erreicht hat. Er hat sich festgelegt und es wird so sein. Darauf können wir uns absolut verlassen. Er wird nicht ruhen, er wird nicht nachlassen, bis dieses Ziel erreicht ist. Okay, was hat das jetzt mit uns zu tun? Vers 6, auf deine Mauern, Jerusalem, habe ich Wächter bestellt. Den ganzen Tag und die ganze Nacht werden sie keinen Augenblick schweigen. Paulus sagt, seid Nachahmer Gottes. Was haben wir gelesen? Was tut Gott? Er schweigt nicht, er redet und jedes Wort baut etwas. Und dann hat er Leute gefunden, die mit ihm zusammenarbeiten. Was tun die? Die reden auch und die schweigen nicht. Und weil er nicht aufhört, hören sie nicht auf. Und weil er beharrlich ist und weil er nicht müde wird und weil sie von seinem Geist beflügelt werden und geschoben und getrieben werden, werden sie auch nicht müde werden. Weil es nicht ein menschliches Werk ist, sondern etwas, was von Gott kommt. Den ganzen Tag und die ganze Nacht werden sie keinen Augenblick schweigen. Ihr, der den Herrn erinnert, gönnt euch keine Ruhe und lasst ihm keine Ruhe, bis er Jerusalem wieder aufrichtet und bis er es zum Lobpreis macht auf Erden. Halleluja. Dieser Prozess der Wiederherstellung wird enorm beschleunigt werden, in dem Maße, wie Gott Menschen findet, die sich rufen lassen als Wächter auf der Mauer. Das ist ein Bild für den Dienst des Gebetes, ein Dienst der Fürbitte. Und sie beten nicht irgendetwas, sondern sie beten den Plan Gottes. Sie haben dasselbe Ziel wie ihr, wie er, und sie haben dieselbe Hingabe. Und sie erinnern Gott, und sie tun das Tag und Nacht. Dahin geht die Reise, ihr Lieben. Jesus sagt, bevor er wiederkommt, wird er diesen Glauben finden auf Erden. Welchen Glauben? Den Glauben, dass sie Tag und Nacht schreien, verschaffe uns Recht. Wird Jesus diesen Glauben finden, wenn er kommt? Und diese Frage darfst du nicht unbeantwortet lassen, wenn du ein Herz hast für Gott. Du musst deine Bibel revidieren und du musst schreiben, ja, mit mir und mit denen, die mit mir sind. Er wird das finden, er wird das finden, er braucht das. Das ist absolut notwendig. Ja. So, das sehen wir hier und da sehen wir im Neuen Testament, bevor Jesus wiederkommt, wenn dieses Werk der Wiederherstellung vollendet wird. Es hat zu tun mit Tag- und Nachtgebet. Und die Gemeinde ist ein Haus des Gebetes. Und auch wenn wir uns das heute nicht vorstellen können, die Art und Weise, wie Gemeinde gelebt wird, wird radikal sich umstellen. Nicht innerhalb von einer Woche, auch nicht innerhalb von 3 Monaten, aber wir empfangen das Wort, wir sehen es in der Schrift, wir glauben es und wir fangen an, kleine Schritte zu gehen und der Heilige Geist wird es bestätigen und unsere ganze Vorstellung, warum wir eigentlich zusammenkommen und worum es geht, wird sich total verändern. Und Gott zu dienen und ihm zur Verfügung zu stehen und sein Mund zu sein und in dieser Welt zu wirken, in der Art und Weise Gottes, durch das gesprochene Wort, das wird unsere Hauptaufgabe sein. Das ist, wozu die Gemeinde da ist. Ein Haus des Gebetes für alle Nationen. Halleluja. Das ist, was es bedeutet, die Wiederherstellung der verfallenen Hütte Davids. Das ist, was David gemacht hat. Unter der Leitung des Heiligen Geistes studiert diese Geschichte. Das war eine geistliche Revolution. Unter der Leitung des Heiligen Geistes hat etwas komplett Neues begonnen damals, was es niemals zuvor gegeben hat. Und was Gott so gewaltig gebraucht und gesegnet hat, dass zum ersten Mal nach vielen, vielen Jahrhunderten, wo diese Prophetie gegeben wurde, ich mache dich zur höchsten Nation auf der Erde und alle deine Feinde werden vor dir fliehen und du wirst Frieden haben und du wirst Segen haben und du wirst Wohlergehen haben, du wirst Erfolg haben. Diese Prophetie hat sich zum ersten Mal unter König Salomo erfüllt. Zum ersten Mal. Vorbereitet durch David und dann wurde diese Geschichte installiert, das, was Hütte Davids ist, Gott zu dienen rund um die Uhr, 24 Stunden. Und Gott hat sich dazu gestellt und gab Ruhe den Feinden ringsum. Später hat man das verloren, wie das oft ist bei Bewegungen des Geistes, das versickert dann wieder das Gerät in Vergessenheit und menschliche Dinge schleichen sich ein und irgendwann hat man alles wieder verloren. Aber dann gab es mehrere Phasen, wo immer wieder neu man zurückkam zu diesem Muster. Und jedes Mal, wo das wiederhergestellt wurde, wo die Hütte Davids wiederhergestellt wurde, wieder die gleichen Resultate, gewaltiger Segen Gottes und Frieden mit allen Feinden ringsumher und Ruhe. Und das die Bestätigung des Wohlergehen Gottes. Und die ersten Gläubigen haben gesagt, wir sind auch wieder eine Erfüllung dieser Prophetie von Amos 9. Sie waren nicht die erste Erfüllung, es waren schon mehrere davor, aber sie haben ihr Verständnis gehabt, das sind wir. Wir sind die Hütte Davids. Das heißt also, sie haben dieses Verständnis gehabt, wir sind da für Gott, wir dienen ihm, wir sind sein Mund, wir sind sein Sprachrohr und er wirkt durch uns und er achtet auf unsere Worte. Sie haben dieses Bewusstsein gehabt, so wie Daniel das vermittelt bekommen hat. Weißt du, was der Engel gesagt hat? Er hat ja da gesucht, Offenbarung und Antwort von Gott und hat gebetet und gefastet und lange Zeit kam keine Antwort. 3 Wochen kam keine Antwort, aber er hat nicht aufgegeben. Und dann kommt der Engel des Herrn und was sagt er? Um deiner Worte willen bin ich gesandt worden. Wow, also spätestens von dem Tag an hat Daniel eine neue Wertschätzung über seine Worte bekommen. Meine Worte sorgen dafür, dass Engel losgeschickt werden und sich Verhältnisse in der unsichtbaren Welt verändern. Wow, wie wichtig. Gott, hilf mir, gute, richtige Worte zu sagen, die in Einklang sind mit dir. Was für ein Bewusstsein. Er betet und ein mächtiger Engel wurde im Auftrag, in Bewegung gesetzt, wurde gesandt wegen seiner Worte. Halleluja. Das ist der Plan Gottes, die Gemeinde wiederherzustellen und sie hineinzubringen in diesen Priesterdienst, wo sie den Plan Gottes haben und wo sie nicht müde werden, zum Hundertsten, zum Tausendsten und zum Zehntausendsten Mal zu sagen, Gott, stell du wieder her, tue, was du gesprochen hast. Und sie sind so voll des Wortes und so voll des Geistes, dass kein Zweifel, ja, aber hör mal, das hast du jetzt schon 15.000 Mal gebetet. Und was ist passiert? Noch gar nichts. Du kannst es einstellen, das kannst du sein lassen. Kein Zweifel wird sie aufhalten, weil sie hingegeben sind an das Wort. Wir tun, was Gott geboten hat, was wir tun sollen. Und er wird dafür sorgen, dass diese Arbeit sich auszahlt und dass am Ende wirklich die Ergebnisse kommen. Und uns ist egal, ob das nach 5 Jahren passiert, ob das nach 10 Jahren passiert oder ob das nach 50 Jahren passiert. Als die einzig richtige, markante Ausgießung des Heiligen Geistes auf deutschem Boden stattfand, gar nicht so weit weg von hier, in Herrnhut, was taten sie? Sie fingen eine Gebetsversammlung an und sie haben 100 Jahre lang gebetet, nonstop. Und weltweit Missionsexperten sagen, das war die Geburtsstunde der Weltmission. Von da fing Weltmission an, dass Missionare durch den Heiligen Geist gesandt wurden in die Karibik, nach Indien und in alle möglichen Regionen der Welt, wo niemals zuvor das Evangelium verkündigt wurde. Und dann ging die Fackel von Deutschland nach England und England wurde eine gewaltige Missionsnation in der Hand Gottes. Aber der Treibstoff, die Power kam von Herrnhut. 100 Jahre nonstop haben sie gebetet. Und Gott hat sich dazu gestellt wie nie zuvor. Und er nimmt das als ein Beispiel und sagt, schaut, andere haben es getan und es hat funktioniert und ich habe mich dazu gestellt. Und so wird es sein. Die Gemeinde wird sich vollkommen neu ausrichten und sie wird sagen, das ist unsere Berufung. Und Gott hat die Verheißung gegeben und Gott wird die Kraft geben. Und es wird nicht langweilig werden. Wir lassen uns nicht abhalten von der Idee, ja, aber das wird schwer werden, das wird müde werden. Nein, was haben wir gestern gelesen? Freude im Bethaus. Er wird Freude geben im Bethaus. Halleluja. Es wird nicht eine trockene Angelegenheit werden, wo wir keinerlei Inspiration verspüren, wo wir keinerlei Zeichen sehen, dass es Gott wohlgefällig ist, sondern Gott wird mit seinem Geist immer wieder da sein. Ja, es gibt trockene Zeiten im persönlichen Gebet und auch im gemeinschaftlichen Gebet, wo man sich durchkämpfen muss und wo es nicht einfach ist und wo man dranbleiben muss. Aber es gibt immer wieder Bestätigung von Gott, das ist richtig, das ist wohlgefällig, geht weiter, ich bin mit euch und ihr werdet sehen, wofür ihr gebetet habt. Halleluja. Und das ist, was Gottes Plan ist. So wird die Gemeinde wiederhergestellt werden. Halleluja. Es wird von vereinzelten Gebeten hier und da oder meinetwegen Gebetsstunden oder so, wird der Schwerpunkt drüber gehen. Einfach wir als Gemeinde haben diese Arbeit. Das ist das Haupt. Die Hauptaufgabe, wir tun Priesterdienst vor ihm. Apostelgeschichte 13, die Leiter der Gemeinde kommen zusammen in Antiochia, Lehrer und Propheten. Und was tun sie? Sie dienen dem Herrn. Sie gründen kein Missionskomitee, sie organisieren nicht irgendwie den Putzdienst oder machen irgendwelche andere praktische Dinge in der Gemeinde oder beschließen irgendwelche neuen Anschaffungen. Sie sind vor Gott und sie dienen Gott. Und dieses Wort dort, was benutzt wird, sie dienten dem Herrn, ist das Wort, was Priesterdienst bedeutet. Was sie dort tun, sie tun priesterlichen Dienst vor Gott. Das heißt, sie ehren seinen Namen, sie erheben seinen Namen, sie proklamieren seine Wahrheit und sie dienen ihm und sind ihm ein wohlgefälliges Rauchopfer. Das ist, was sie getan haben. Das haben die Leiter getan. Und Gott wird Leiter wieder zurückrufen zu diesem Dienst. Wie viele sinnlose Stunden werden verpulvert in Ältestensitzungen mit irgendwelchen endlosen Diskussionen? Sollen wir jetzt den Rasenmäher anschaffen oder lieber das Modell? Das hat noch ein paar PS mehr, kostet aber wieder mehr. Können wir uns das leisten? Kassierer, was sagst du? Und damit werden Abende verschwendet. Das ist jetzt, klingt vielleicht satirisch, aber das ist an vielen Orten die Realität. Und dann, ach, ist so spät, komm, machen wir Schluss. Ach, jetzt haben wir wieder nicht gebetet. Bruder, kannst du zum Schluss noch schnell beten? Damit man ein gutes Gewissen hat, dass man sagen kann, doch, wir haben heute Abend wieder gebetet. Das ist doch erbärmlich. Das ist doch jämmerlich. Das ist doch weit weg von dem, was Gott wirklich vorhat. Die Dinge werden aus Gott geboren. Die Dinge kommen vom Himmel als ein Ergebnis einfach, dass wir ihm dienen. Wir dienen ihm. Und dann wird er uns mit seiner Weisheit und mit seinen Plänen dienen. Und Dinge, die sonst tagelange Diskussionen brauchen, werden in 0,x gelöst. Bruder A spricht und alle sagen, das war Gott, das war nicht Bruder A. Okay, klar, so wird's gemacht und fertig. So soll die Gemeindeleitung arbeiten und nicht irgendwie ihre Zeit verschwenden mit sinnlosen Diskussionen. Was ich festgestellt habe, oftmals diskutieren Leute, die von der Materie überhaupt keine Ahnung haben. Und kommen zu keinem Ergebnis und das nächste Mal fangen sie wieder von vorne an. Das habe ich so viele Male gesehen. Das ist nicht, wie Gott Gemeinde haben will. Es wird sich alles verändern. Es wird sich komplett umdrehen hinein in die Ordnung Gottes. Halleluja. So Gebet, beharrliches Gebet, das kommt aus Gottes Beharrlichkeit. Das kommt nicht aus, hey Leute, wir müssen beten. Ich weiß, ich laufe auch schon auf dem Zahnfleisch, aber wir haben dieses Gebot und wenn wir daran sterben, dann sterben wir. Aber komm, wir beten nochmal. Nein, Gott ist voller Eifer, Gott ist motiviert, Gott wird nicht müde und Gott wird nicht ruhen, bis das Ziel erreicht ist. Und sein Eifer nimmt Wohnung in uns. Wie Paulus sagt, ich eifere um euch mit Gottes Eifer. Er sagt, ich arbeite nicht in meiner Power, sondern das ist von Gott. Das ist die Hingabe, die Entschiedenheit, die Ausdauer kommt von ihm. Gott ist fähig, seinen Eifer in Menschen zu legen. Er sagt über seinen Mitarbeiter, der nachher dann sogar im apostolischen Dienst gesandt wurde, Titus, dank sei Gott, dass Gott dem Titus Eifer für euch ins Herz gegeben hat. So nicht nur Paulus hatte das, auch Titus hatte das. Kein Wunder, warum, der war in zu enger Gemeinschaft mit Paulus. Das war das Problem. Feuer springt über. Hab ein Feuer und leg einen trockenen Reisigbündel zu dich dran und dann fängt es an zu brennen. Ist doch ganz einfach. Und Gott brennt und er ist der ewig Brennende und wir kommen ihm zu nahe und er wird uns auch entzünden und es ist nicht unsere Kraft und er wird uns in dieser Arbeit Freude im Bethaus geben. Alleine schon dieser Genuss, bevor wir einen kleinen Vorgeschmack auch heute Abend hatten. Wir sind geleitet vom Heiligen Geist. Wir machen jetzt nicht 5 Minuten das und 3 Minuten das und dann kommt das Lied und dann kommt Stille und dann kommt das Solo. Wie erbärmlich diese Programme. Und bitte, alles muss in 15 Minuten fertig sein. Da würdest du, wenn du Heiliger Geist wärst, auch nicht mitmachen. Sag, ja, wenn ihr alles könnt, wenn ihr alles im Griff habt, wenn ihr alles genau abzirkeln könnt, alles genau bestimmen könnt, dann macht doch euer Zeug. Und das ist leider an vielen Stellen der Fall, dass der Heilige Geist sich zurückzieht, weil man mit menschlichen Programmen versucht, Menschen zu erfreuen und gar nicht mehr die Idee hat, wir wollen hier Gott erfreuen. Und da kommt er nicht, da macht er nicht mit. Wenn man für ihn keine Party macht, warum soll er kommen? Aber so sehr wie das eine sich entwickelt und bestimmte Gemeindeformen immer langweiliger, immer berechenbarer, immer planbarer und immer öder werden, genauso passiert es auch auf der anderen Seite. Der Geist Gottes bricht sich Bahn und er will leiten und wir kommen in gemeinschaftliche Dimensionen des Lobpreises hinein, die wir uns nicht hätten träumen lassen. Und das wird kommen. Und der Himmel wird aufwerden und wir werden geleitet sein vom Heiligen Geist. Und wenn die ganze Geschichte fertig ist, dann werden wir es nicht glauben, wie viele Stunden vergangen sind. Halleluja, Halleluja. Und wir werden unter seiner Leitung Symphonien singen und spielen im Heiligen Geist, die alles in den Schatten stellen, was die Welt irgendwie sich ausdenken kann. Amen. Gott wird seine Qualität, sein Wesen, seine Kreativität freisetzen. Er wird das tun. Er wird das tun. Halleluja. Halleluja. So, der Geist Gottes, dieses Feuer, das nicht ausgeht, der wird in uns wirken und der wird uns inspirieren und befähigen, den Plan Gottes zu tun. Also Stufe A, wir erkennen den Plan Gottes. Schritt Nummer B, wir geben uns diesem hin. Und dann kommt C, Gott stellt sich dazu und er wird uns befähigen und er wird uns bevollmächtigen. Und er wird sichtbare, spürbare Signale und Zeichen geben, dass das von ihm ist und dass das geht und dass das weitergehen soll und ausgebaut wird. Man fängt ganz langsam an, aber dann wird es mehr werden und mehr werden und mehr werden. Und wir werden entdecken, das ist das Eigentliche. Das ist, wofür wir gemacht sind, Anbeter zu sein. Gott sucht solche, die ihn anbeten im Geist und in der Wahrheit. Und mitten aus der Anbetung dann, und das ist das Modell von Hütte Davids, mitten aus der Anbetung heraus, dann auf einmal schwenkt sich die Richtung und auf einmal wird es Krieg. Und auf einmal wird es Fürbitte und auf einmal wird es machtvolle, glaubensvolle, prophetische Proklamation. Und wir wissen, das ist nicht nur ein Vers aus der Bibel, das ist, was Gott jetzt sagt. Und er spricht und es geschieht. Und es steht da und wir stehen da und sagen, wow, Gott baut etwas, Gott tut etwas. Und er tut es auf seine Art und Weise durch Worte. Durch Worte. Gott hat das Universum geschaffen durch Worte. Er hat uns als Kinder Gottes gemacht durch Worte und er baut die Gemeinde durch Worte und er vollendet und wiederherstellt die Gemeinde durch Worte. Und ein anderes wichtiges Element, was mitten im Lobpreis und in der Verherrlichung Gottes sich ereignen wird unter der Führung des Geistes, ist, dass wir geleitet werden, Verantwortung zu übernehmen und Fürbitte zu tun. Nehemia, Kapitel 4, Vers 8. Und als ich ihre Furcht sah, da machte ich mich auf und sagte zu den Edlen und zu den Vorstehern und zum Rest des Volkes, fürchtet euch nicht vor ihnen. An den Herrn denkt, den Großen und Furchtbaren, und kämpft für eure Brüder, für eure Söhne, für eure Töchter, für eure Frauen und für eure Häuser. Gott stellt wieder her durch den Dienst der Fürbitte. Das ist ein wesentliches Mittel, dass Gott gebrauchen wird, um diesen Prozess der Wiederherstellung voranzubringen. Lass uns zu Epheser Kapitel 1 gehen. Und da gibt es ein machtvolles Wort. Vers 15, deshalb. Deshalb ist das entscheidende Wort. Wie deshalb? Deshalb sagt wegen das, was gerade gesagt wurde. Deshalb, jetzt, deshalb, ja, weshalb, ja, gucken wir rein, weshalb. Vers 14, es ist im Vers 13 von dem Heiligen Geist der Verheißung gesprochen. Der ist die Anzahlung auf unser Erbe, auf die Erlösung seines Eigentums zum Preise seiner Herrlichkeit. Deshalb, wie deshalb? Ja, weil ihr eine Anzahlung bekommen habt und das Ganze jetzt auch noch hinterherkommt. Deshalb, weil die Anzahlung schon so gewaltig ist und die Anzahlung ist der Beweis, der Rest kommt auch und der Rest gehört dir. Wenn du ein Haus kaufst, du gibst eine Anzahlung und die Anzahlung ist der Beweis und macht die Geschichte rechtskräftig, das Haus gehört dir. Und der Käufer, der Verkäufer weiß, weil er die Anzahlung gekriegt hat, kriegt er den Rest auch noch. Wir haben die Anzahlung, das ist der Heilige Geist. Und weil da ein Erbe auf uns wartet, deshalb was? Deshalb muss gebetet werden. Deshalb Fürbitte. Deshalb höre ich nicht auf, für euch zu danken. Und ich gedenke euer in meinen Gebeten, dass der Gott, unser Herr Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Wie wächst die Gemeinde? Wie kommt die Gemeinde vorwärts? Wie kommt die Gemeinde aus den Kinderschuhen hinein in die Reife? Durch Offenbarung über das Wesen Gottes. Durch Offenbarung über wer er ist, wie er ist, was er vorhat, was er schon getan hat und was er tun wird. All das macht die Absichten Gottes aus. Und die können wir 10.000 Mal hören und doch gibt es noch klarere Dimensionen, dass diese Dinge noch lebendiger und noch motivierender in uns wohnen können. Man kann eine Sache hören, ohne dass das viel Auswirkung hat. Und man kann eine Sache hören und dieselbe Sache klingt wieder in uns. Und diese Hoffnung und diese Zuversicht und diese Kraft einfach, die in diesem Plan enthalten ist, berührt uns und motiviert uns. Und wir sagen, wir krempeln die Ärmel hoch, wir sind dabei, es wird sich lohnen. Wir werden es tun und Gott wird sich dazu stellen in einer überwältigenden Art und Weise. Petrus sagt, wachst in der Gnade und in der Erkenntnis Gottes, zeigte Petrus 3,18, wachst in der Gnade und in der Erkenntnis Gottes. In der Gnade zu wachsen heißt, unsere Fähigkeit zu nehmen von Gott steigert sich. Das heißt, wachsen in der Gnade. Wir sind in der Lage, mehr von Gott zu empfangen, mehr verändert zu werden, mehr Vollmacht zu bekommen, mehr Reichweite zu bekommen, mehr Effektivität zu bekommen, in größerem Maße ein Segen zu sein für andere. Das heißt, in der Gnade zu wachsen. Wachst in der Gnade und in der Erkenntnis Gottes. Was Petrus sagen will, indem wir wachsen in der Erkenntnis Gottes, wachsen wir in der Gnade. Sagt, nee, er sagt doch aber wachsende Gnade und wachsende Erkenntnis. 2. Petrus 1. Du wirst viele Schriftstellen finden, wo eine Aufzählung ist und das Zweite erklärt das Erste. Das Zweite erklärt das Erste. Man wächst in der Gnade, indem man wächst in der Erkenntnis Gottes. Und im Klartext für die Zweifler ist es dann nochmal im ersten Kapitel geschrieben, Vers 2, Gnade und Friede werde euch immer reichlicher zuteil, wie in der Erkenntnis Gottes und Jesu unseres Herrn. Wie kommt mehr Gnade? Durch Erkenntnis von Jesus, von seinem wunderbaren Wesen, von dem, was ihn ausmacht, von dem, was ihm wichtig ist, von dem, wofür sein Herz schlägt, was seine Demut wirklich bedeutet, was seine Hingabe an den Vater wirklich bedeutet, was seine Barmherzigkeit ist und was sein Eifer für Recht und Gerechtigkeit ist. Sein Eifer für Recht und Gerechtigkeit. Wenn wir jetzt in das Volk Gottes schauen, dann gibt es klare Anzeichen, die sagen, fast überhaupt nicht ist Gott bekannt für seinen Eifer für Gerechtigkeit. Woher wissen wir das? Weil es normal ist, Dinge zu tun, die Gott streng verboten hat. Weil es für viele Gläubige normal ist, Dinge zu haben in ihrem Leben, Dinge zu haben in der Gemeinde, die Gott ein Greuel sind, die Gott hasst. Warum haben sie diese Dinge in ihrem Leben? Weil sie Gott nicht kennen. Wenn sie ihn kennen würden, sagen, meine Güte, was habe ich hier? Ich muss dieses Zeug weghaben, weil wenn ich auf seiner Seite sein will, wenn ich ihn haben will, wenn ich ihn erfreuen will, wie kann ich dieses Zeug haben in meinem Leben? Gott ist nicht bekannt als Richter. Gott ist nicht bekannt als ein Gott, der Eifer hat für Recht und Gerechtigkeit. Aber wenn du das einmal studierst in der ganzen Bibel und auch im Neuen Testament, dann siehst du da eine Betonung, die in keiner Weise repräsentiert wird in der modernen Verkündigung. In keiner Weise. Gott und sein Wesen, sein Eifer für das Wahre, für das Reine, für das Richtige, für das Gerechte ist nicht bekannt. Deswegen gibt es verwirrte Pastoren, die den Eltern empfehlen, den Kindern als gute Nachtgeschichten Harry Potter zu lesen. Weil sie den gerechten, den heiligen Gott nicht kennen. Weil sie verwirrt sind. Weil sie vom Geist der Welt geleitet werden und meinen, das sei noch der Heilige Geist. Und sind verführt und verführen andere. Und das ist nur ein Beispiel. Wir könnten, aber das tue ich jetzt nicht, viele, viele andere anführen. Gott ist nicht bekannt. Sein Wesen ist nicht bekannt. Und der Heilige Geist wird gegeben werden aufgrund von Gebet, zurück zu Epheser 1, Und sein Ziel ist, Gott bekannt zu machen, Gottes Wesen zu offenbaren. Durch Gebet kommt der Geist der Weisheit und der Offenbarung. Paulus, der sicherlich sehr profunde und tiefe Dinge gepredigt hat, sagt nicht, ich habe es gepredigt und jetzt nehmt es und jetzt wird das funktionieren und fertig. Sondern nachdem er verkündigt hat, sagt er, und jetzt bete ich und ich höre nicht mehr auf zu beten. Ihr braucht mehr als Verkündigung, ihr braucht, dass jetzt der Heilige Geist kommt und euch erklärt, was ich euch verkündigt habe. Der Geist der Weisheit und der Offenbarung. Und der wird losgelassen auf die Gläubigen durch Fürbitte. Halleluja. Keine Fürbitte, kein Geist der Weisheit und Offenbarung. Wenig Fürbitte, wenig Geist der Weisheit und Offenbarung. Mehr Fürbitte, mehr Geist der Weisheit und Offenbarung. Und darum sagt Paulus, ich höre nicht mehr auf. Ich habe angefangen, ich höre nicht mehr auf. Ist das nicht dasselbe wie, ich will nicht schweigen, ich will keine Ruhe mehr geben, ich gebe nicht auf, ich lasse nicht mehr locker. Das ist das Wesen Gottes und dieses Wesen nahm Gestalt an in ihm. Und er sagt, ich habe es angefangen. Ich war da, als ihr 12 Leute wart und Gott hat gewirkt, Gott hat seinen Geist gegeben und ihr kamt raus aus religiösen Bindungen, Taufe von Johannes und solchen Geschichten und ihr kamt auf wirklich neutestamentlichen Boden und von da an ging es weiter und das wurde eine mächtige Gemeinde. Gemeinde von Ephesus war eine gewaltige Gemeinde, die eine wunderbare Erweckung erlebt hat. Wenn du das liest in Apostelgeschichte 18, 19, wie Gott dort gewirkt hat, bis hin, dass die führende Gottheit der ganzen Region in Panik geraten ist, bis dahin. Halleluja, dann ist es tief. Wenn die uralten Gottheiten nervös werden und anfangen, irgendwie eine Gegenbewegung zu starten, dann ist es tief, dann ist es wirklich an der Wurzel. Und das muss das Evangelium, es geht an die Wurzel. Viel zu oft, wir knipsen irgendwie an den Blättern rum. Es muss die Axt an die Wurzel gelegt werden. Das ist das Evangelium. Die Axt wird an die Wurzel gelegt und dann wird das Ding von unten gefällt und dann wächst nichts mehr nach und dann ist gut. Halleluja. Und das hat gehalten 300 Jahre lang. Und dann dieselben Christen, nicht dieselben natürlich, die sind ja schon tot gewesen, aber die Christen, die gesorgt haben, dass dieser Geist, diese Diana über der Region gestürzt wurde, dieselben Christen 300 Jahre später haben das Zeug zurückgeholt und haben Maria-Anbetung institutionalisiert und haben sogar die alten Diana-Säulen, die noch überlebt haben, einfach ein neues Etikett drauf gemacht. Und da war die Geburtsstunde von Marienanbetung. 300 und noch was. In derselben Stadt. So du siehst, was eine Generation bewirkt hat, kann die übernächste Generation wieder rückgängig machen. Ja. Gott wirkt in Generationen und dank sei Gott, was er früher getan hat, aber wir können uns nicht verlassen und berufen auf das, was er früher getan hat. Jetzt ist eine neue Zeit und wir haben Verantwortung und wir müssen jetzt Dinge tun und wir müssen unter der Leitung des Geistes Götzen niedermachen und Bahn machen für Gott und das geschieht durch Gebet. So Paulus war der Meinung, dass es durch Gebet der Geist der Weisheit und der Offenbarung gegeben wird und sie dadurch Gott erkennen. Er hat nicht gesagt, hört euch meine Tapes nochmal an. Geht nochmal über die Notizen. Er hat gesagt, das war alles gut und richtig, was ich gepredigt habe. Aber was fehlt, ist, dass es eine Realität in euch ist. Und das kommt nicht durch nochmal Anschauen der Notizen, es kommt durch den Heiligen Geist, der die Wahrheiten scheinen lässt und hell macht in unserem Inneren. Halleluja, durch Fürbitte. Und dann dieses Oberthema Gott erkennen, das teilt er dann nochmal auf in verschiedene Aspekte. Durch den Geist der Weisheit und Offenbarung sollen die Augen des Herzens erleuchtet werden, um bestimmte grundlegende Dinge zu verstehen und zu erkennen. Die Zeit ist jetzt nicht, und das ist nicht das Ziel dieser Botschaft, diese wunderbaren Dinge noch einmal neu in Erinnerung zu rufen. Das können wir ein andermal machen, oder ihr habt es auch schon viele Male gemacht. Aber das sind die fundamentalen Dinge, über die ein Kind Gottes vom Heiligen Geist Erleuchtung bekommen muss, um stabil zu werden. Das sind die grundlegenden Dinge, die es braucht, um fest zu werden, um stark zu werden, um Überwinder zu werden. Und mit etwas anderen Worten findet es das Gleiche in seiner Hingabe an die Kolosser, Kapitel 1, Vers 9. Deshalb hören wir nicht auf, von dem Tag an, da wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr mit der Erkenntnis eines Willens erfüllt werdet in aller Weisheit und geistlichem Verständnis, um des Herrn würdig zu wandeln. Siehst du, er hat die Überzeugung, der Wandel kommt aus der Erkenntnis. Ist die Erkenntnis richtig und klarer, wird daraus auch ein anderer Wandel kommen. Er hat nicht gesagt, versucht mal an eurem Wandel zu feilen und zu polieren und ein bisschen zu arbeiten oder ein bisschen zu schmirgeln. Er sagt, ihr braucht Realität. Ihr müsst Dinge sehen in aller Klarheit und daraus kommt eine neue Gesinnung und daraus kommt der Eifer, für Gott leben zu wollen, würdig zu wandeln. Und daraus, aus dem richtigen Wandel, kommt Frucht bringen in jedem guten Werk. Aber etwas Interessantes möchte ich euch in Erinnerung bringen. In Kapitel 4 desselben Briefes, Vers 12, ganz zum Schluss des Briefes, erwähnt Paulus mit einem kleinen Sätzlein den Dienst eines Bruders, von dem er an anderer Stelle sagt, dass er treu ist. Es grüßt euch Epaphras, der von euch ist, ein Knecht Christi Jesu. Jetzt hör mal zu, was von dem gesagt wird. Der alle Zeit für euch ringt in den Gebeten, dass ihr vollkommen und völlig überzeugt in allem Willen Gottes dasteht. Mit anderen Worten, dieser Epaphras betet für die Kolosser genau dasselbe, was Paulus andauernd betet. Ist nur ein bisschen verkürzt dargestellt, aber genau das Gleiche. Und das finde ich phänomenal. Der Glaube von Epaphras, der hat ja gewusst, dass Paulus andauernd dafür betet, für diese Gemeinde. Wie leicht hätte er sagen können, wenn der große Apostel Paulus, wenn der permanent betet für die Gemeinde, dass sie erfüllt wird mit dem Willen Gottes, will ich dann anmaßend sein und sagen, wenn ich jetzt noch bete, passiert etwas, was vorher nicht passiert, was ohne meinen Beitrag nicht passieren würde? Wie leicht hätte ihn falsche Demut stoppen können, sagen, wer bin ich, dass ich denke, ich könnte die Gebete von Paulus noch erweitern und ergänzen und durch mein Gebet, das ich noch oben drauf setze, kommt etwas zustande, was nicht zustande kommen würde, wenn nur der mächtige Paulus beten würde. Wow. Der ließ sich nicht von falscher Demut stoppen, sondern der hat gewusst, Gebet ist der Schlüssel, wie der Heilige Geist kommt. Und mir ist egal, wer alles schon gebetet hat. Jedes Gebet zählt. Jedes Gebet ist wichtig. Jedes Gebet im Willen Gottes wird gehört werden. Und deswegen ist es nützlich und notwendig. Und Paulus hat gebetet, schön und gut. Sein ganzes Team hat gebetet, schön und gut. Aber es gibt mehr und ich bete auch. Und wenn Paulus und Team plus ich ist mehr als nur Paulus und Team. So, das war nicht Größenwahnsinn, das war nicht irgendwie Überheblichkeit, sondern das war Glaube an Gott. Gott ist treu. Gott hat geboten, diese Dinge zu beten und es funktioniert und ich glaube ihm und mir spielt keine Rolle, wer alles schon das gebetet hat. Jedes Mal wieder neu, wenn es gebetet wird, funktioniert es und es bringt Gott Ehre und es macht Raum für sein Wirken. Gebet macht die Tür auf, dass der Heilige Geist kommen kann und die Gläubigen tiefer hineinführen kann in die Wahrheit. Wie Jesus versprochen hat, er wird kommen und er wird euch in alle Wahrheit führen. Hinein in die Wahrheit, nicht davor, hinein in die Erfahrung, in den Genuss, in das Erleben. Weil Offenbarung bewirkt immer Freisetzung von neuer Power. Immer die Befähigung, auf eine andere Art und Weise diese Dinge jetzt zu erleben und anzuwenden und zu genießen und darin einfach Fortschritte zu machen und das weiterzugeben können und so weiter und so weiter. Ist das nicht ein wunderbares Beispiel hier von echter Demut, von echtem Gottvertrauen, dieser Epaphras? Paulus schreibt nicht, naja, in Klammern, ihr wisst schon, der denkt, der kann mit seinen Gebeten was machen, was ich nicht könnte, aber lasst ihn mal, lassen wir ihn in seinem Glauben. Er schreibt nicht so über ihn, sondern er nennt ihn an anderer Stelle den treuen Epaphras. Paulus war nicht irgendwie beleidigt. Paulus war nicht komisch berührt und denkt, was will denn der? Kann der jetzt noch meine Gebete toppen oder was? Wer ist denn hier jetzt der Apostel? Nichts von alledem, sondern wie er ihn hier würdigt, heißt es, er ist dankbar für diesen wunderbaren Dienst von Epaphras. So egal, was du denkst, wer du in deinen Augen bist, es geht nicht darum, wer du in deinen Augen bist, viel oder wenig, es geht darum, hat Gott geboten, diese Gebete zu beten? Wenn ja, dann wird er hören, sogar dich. Sogar deine Gebete wird er hören, weil Gott hört nicht Gebet wegen der Person, sondern Gott hört Gebet, weil das Gebet richtig ist und weil es seinem Willen entspricht. So, wenn wir diese Art von Gebete intensivieren, für uns, füreinander und für andere Gläubige, ihr Lieben, die dürfen wir nicht vergessen. Ja, es ist viel Durcheinander, es ist viel Verwirrung, es ist viel Durcheinander und die religiösen Blüten werden immer fantasievoller. Ja, aber der Geist Gottes kann noch kommen und viele, die vielleicht heute in totaler Verwirrung sind und schräg unterwegs sind und seltsame Dinge irgendwie planen und vorhaben und von seltsamen Ideen begeistert sind, sie können noch einmal umkehren, sie können noch einmal zur Besinnung kommen, sie können zur Buße kommen, sie können zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gott will nicht, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Das ist unser Gott. Und wir kämpfen für unsere Brüder, für unsere Schwestern. Wir kämpfen für die Häuser. Wir kämpfen, dass der Geist Gottes hineinkommt und Licht kommt. Und dass sie sagen, meine Güte, was habe ich da für Ideen verfolgt? Oh Gott, vergib mir. Wie kam ich auf diesen Quatsch? Das kommt nicht vom Heiligen Geist. Das kommt nicht aus dem Buch. Das kommt aus dem Geist der Welt. Und ich tue Buße. Großer Held in der DDR, wissen die Älteren, die Jüngeren nicht. Der große Held in der DDR, in der Literatur, war Heinrich Heine, weißt du das? Heinrich Heine war in der DDR ein großer, gefeierter Dichter. Was sie aber unterschlagen haben und was sie nicht verkündigt haben, wenn sie in der Schule über Heine gelehrt haben, am Ende seines Lebens hat Heine sich bekehrt. Und den einzigen Vers von Heine, den ich kenne, ich zerschlage meine Lieder an dem Felsen, der Christus heißt. Da hat er Gedichte geschrieben, ja, Lieder. Und dann hat er gedichtet, ich zerschlage meine Lieder an dem Felsen, der Christus heißt. Sein ganzes Leben lang war der humanistisch unterwegs. Und dann ist der Herr ihm erschienen und er sagt, ich widerrufe alles. Das war alles Müll und ich vergesse das alles. Das hat die DDR vergessen, den Gymnasiasten zu erzählen. Weil das passt nicht in ihr Weltbild. Ja, Heine war so quasi der Vordenker für Sozialismus. Ich zerschlage meine Lieder an dem Felsen, der Christus ist. Halleluja. So jemand, der heute ganz schräg unterwegs ist und wir sagen, meine Güte, wo hat der nur diese Ideen her? Kann doch Gott begegnen und kann nochmal umkehren. Und deswegen wollen wir beten. Klar, wir müssen es abgrenzen. Wir können nicht jeden Mist gutheißen. Wir können nicht Lügen über Jesus und über das Evangelium unterschreiben und uns damit eins machen. Aber die, die diesen Müll verbreiten, sind nicht unsere Feinde. Wir kämpfen für unsere Brüder. Wir kämpfen für die Häuser Gottes. Und wir segnen und wir beten, dass der Geist der Weisheit und Offenbarung kommt. Nicht nur zu uns, auch zu ihnen. Und die Augen des Herzens erleuchtet und sie die Klarheit des Herrn und des wahren Evangeliums sehen. Halleluja. Und Gott wird Wunderbares tun. Und ein Gutes hat diese Art von Gebet. Es bewahrt uns vor Anklage und Bitterkeit. Es bewahrt unsere Herzen. Und das wäre schon Grund genug, das zu beten. Aber obendrein, Gott wird es benutzen. Und da werden manche umkehren, von denen wir nie gedacht hätten, dass sie umkehren würden. So, wir wollen wahrhaftig sein. Wir wollen uns nicht mit Dingen eins machen, die nicht Gott gefallen und die nicht dem Wort entsprechend sind. Aber wir wollen uns nicht in der Weise abgrenzen, dass wir sagen, die haken wir ab, das haben wir vergessen. Wir beten und wir segnen und wir tun unseren Priesterdienst. Sagen, Gott, erbarme dich, lass dein Licht leuchten. Lass dein Licht leuchten, zeige Jesus und seine Schönheit und sein wunderbares Wort. Und hilf du, dass die blinden Augen aufgetan werden. Halleluja, und er wird es tun. Halleluja. So, Gebet ist das Mittel. Fürbitte ist das Mittel, das Gott verordnet hat, um die Gemeinde aufzubauen. Durch Gebet kommt mehr Klarheit. Durch Gebet werden die nächsten Betonungen des Heiligen Geistes am Horizont erscheinen. Und wir wissen einfach klarer, jetzt, das sind die Dinge, um die es geht. Und da sollen wir hineingehen. Durch Gebet wird Offenbarung freigesetzt. Durch permanentes Gebet. Und wir wollen nicht irgendwie denken, ja, das haben wir schon 100.000 Mal gebetet, warum sollen wir das nochmal beten? Weil diese Art von Gebet einfach so ist, dass sie immer wieder gebetet werden muss. Das hat etwas damit zu tun, dass der Feind Tag und Nacht redet und Tag und Nacht seine Lügen ausspuckt. Und die einzige Antwort, sein Lügenmaul zu stopfen, dass wir Tag und Nacht die Wahrheit reden. Und du sagst, ja, wie Tag und Nacht? Also ich habe 8 Stunden Arbeit, dann habe ich 8 Stunden ein bisschen Freizeit und dann muss ich auch noch 8 Stunden schlafen. Wie meinst du Tag und Nacht? Wie soll denn das gehen? Wir werden uns einfach abwechseln. Während du schläfst, bete ich. Während ich schlafe, betest du. Und in Schichten, so hat es David gemacht. Hatte hunderte von Sängern und Betern gehabt und in Schichten eingeteilt. Die einen haben sich ausgeruht und die anderen haben gedient. Und dann haben die sich ausgeruht und dann haben die wieder gedient. Und so ging das rund um die Uhr. Und das ist Gemeinde. Das wird Gemeinde sein. Dahin geht die Reise. Das ist die Betonung. Die Gemeinde wird ein Bethaus werden. Ein Bethaus für alle Nationen, auch unsere eigene Nation. Und Gott wird dieses Mittel gebrauchen, die letzte große, gewaltige Erweckung hervorzubringen, die alles in Schatten stellt, was es jemals gegeben hat. Die große Ernte wird kommen. Die steht schon beschrieben. Offenbarung Kapitel 7, geh hin. Da ist die Prophetie, da ist es beschrieben. Johannes hat schon das Video gesehen. Halleluja. Es ist schon aufgezeichnet. Halleluja. Halleluja. Vater, wir danken dir für deine gewaltigen Pläne für die Gemeinde. Wir danken dir, dass es ein Haus des Gebetes wird. Wir danken dir, dass du dich erbarmst über unsere jämmerlichen kleinen Anfänge, dass du das nicht verachtest. Und wir wollen das auch nicht verachten. Wir wollen den Tag der kleinen Anfänge nicht verachten, sondern wir wollen dir glauben, Gott, du wirst das verstärken, was von dir ist. Du wirst mehr deinen Geist geben, du wirst uns mehr leiten, du wirst uns mehr Identität geben und mehr Glauben geben. Das ist, wie du dein Reich baust. Durch Gebet, durch Lobpreis, durch Kampf, durch Proklamation, durch deinen Heiligen Geist, der durch deine Kinder fließt. So wirst du wirken, so wirst du arbeiten und du wirst dein Haus herrlich machen. Du wirst es aufbauen und du wirst kommen und Wohnung nehmen in der Gemeinde und von dort aus das Zepter deiner Macht ausstrecken und herrschen über deine Feinde. Wir danken dir für deine Pläne und hilf du uns, das zu bedenken, das zu forschen, das zu studieren, davon immer mehr überzeugt und ergriffen zu sein und erste kleine Schritte zu gehen und zu merken, jawohl, die Richtung stimmt, der Rückenwind ist da, es geht vorwärts, Gott ist mit uns auf eine neue Art und Weise. Wir ehren dich, Vater, du wirst deine Pläne vollenden, die Gemeinde wird vollendet werden, das Evangelium wird verkündigt werden, alle Nationen und Jesus, dein Sohn als König, wird wieder kommen und gesehen und anerkannt werden von all denen, die ihn erleben als König, wie er wiederkommt. Wir danken dir für diese gewaltigen Pläne und darin wollen wir zu Hause sein. Das ist unsere Identität, das ist unsere Berufung. Das ergreifen wir. Wir sind gerufen zu Priestern und zu Königen. Und wir wollen das verstehen und wir wollen da hinein. Und du wirst das bestätigen. Wir danken dir. Halleluja. Amen. 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 Halleluja.